Der Menschenrechtsrat ist erst seit 4 Jahren in Funktion und wird wieder zum Thema gemacht. Jetzt Lidia stellt sich die Frage, wieso?
Es sei mal die Ernstzunehmende und seit Anbeginn ununterbrochene Kritik, wonach der Menschenrechtsrat maßgeblich von Staaten gebildet werde, die selber nicht einmal über größere menschenrechtliche Zweifel erhaben seien. Und das als unmittelbare Folge davon, weniger nach menschenrechtlichen als nach politischen und nach Kriterien der Macht und des Eigeninteresses verfahren werde. Das Potenzial für Verbesserungen ist jedenfalls für den westlichen Betrachter offensichtlich. Und für die Jahre 2010, 2011 ist ein Review-Prozess vorgesehen, dessen 2 Teile in Genf und New York stattfinden werden. So dann erwähnenswert ist das prominente Schweizer Engagement. Der Menschenrechtsrat geht maßgeblich auf die Initiative unseres Landes zurück. Mit Herrn Professor Walter Kehring dürfen wir heute einer der wesentlichen Akteure als Diskussionsteilnehmer bei uns begrüßen. Die Schweiz hat viel Know-how und tief und eben auch Prestige in dem Aufbau und das Funktionieren des Menschenrechtsrates.
Wie der Herr Wehrli schon angetönt hat, wird vom Westen Kritik am Menschenrechtsrat ausgeübt. Wie wir im folgenden Beitrag von Herrn Mitti werden hören, werden die Klagen relativiert.
Herr Wehrli hat die üblichen Klagen vorgetragen, die heute zum Wirkung des Menschenrechtsrates führen. Wenn die Klagesweise Kraft, Menschenrechtsverletzerschaften auch Mitglied sind, erstens und zweitens, dass es zur politischen Blockbildung kommt, welche Verhandlungsvollzüge sehen und lernen und auch deutliche Beurteilungen. Als allererstes wollen wir euch kurz der UNO-Menschenrechtskonventionen, dass wir überhaupt in diesem Feld etwas bewegt haben. Wir gehören dazu nicht, weil sie sie umsetzen wollen, aber weil sie auch gegenüber ihren eigenen Bevölkerungen ja nicht sagen können, liebe Leute, wir haben das Recht, euch zu foltern. Wir haben das Recht, euch ins Gefängnis zu stecken. Wir haben das Recht, die Frauen als Tiere zu behandeln oder was auch immer. Das kann sich keine Regierung erlauben, auch diejenigen nicht, die die Menschenrechte machen. Damit ist doch trotz allem ein Gerüst entstanden an Menschenrechtsansprüchen und Formulierungen und Normen und Senders, welche heute in den Auseinandersetzungen in diesen Staaten durch die Opposition und zivilgesellschaftliche Bewegungen benutzt werden, welche für sie ein Instrument sind, ihre Regierung anzuklagen. Hier habt ihr das unterschrieben und das macht ihr bei uns aus.
Der Herr Alexander Fassel, der zuständig
ist. Natürlich ist das auch ein Schrecken an das Menschenrechtsrat, dass die dabei sind, wären sie nicht dabei. Dann müssen wir die Menschenrechte in diesen Staaten mit der Armee bringen. Aber der Westen hat ja genügend Erfahrungen gemacht, wie schwierig der Export von Menschenrechten und Demokratie an der Spitze von Armeen ist. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das ist ein Widerspruch.
Eine weitere Persönlichkeit ist,
zweitens ist es doch für den Westen auch wichtig, dass er sich bewusst ist, dass unser eigener Menschenrechtsrekord, die Bilanz, die wir ziehen können, ist enormes. Die Idee der Menschenrechte ist vielleicht in unseren Ländern entstanden, die moderne Idee. Vielleicht hat sie hier besondere Fortschritte gemacht. Aber die westlichen Länder haben große Teile der Welt so behandelt, wie wenn diese Teile keine Menschenrechte hätten. Ein drittes Problem. Israel ist für uns, für die Industrieländer, ein Staat mit der Bevölkerung, die sich retten konnte vor der Ausrettung durch uns. Also wir haben ja sozusagen diese Bevölkerung aus Europa herausgetrieben, wenn wir sie nicht töten konnten. Und alle Regierungen des Westens fühlen sich ja in einem gewissen Sinne mitschuldig. Weil es hat sich niemand richtig dagegen gewehrt. Einige haben mitgemacht, andere haben zugeschaut. Israel ist für den Süden nicht dasselbe.
Israel ist für den Süden ein koloniales Erbe, ist ein Siedlerstaat von Europäern in einem Gebiet, wo es solche Europäer wohl nicht gegeben hat, außer in der Antike. Ein letzter Punkt, der vielleicht diese Klagen des Westens ein bisschen relativieren soll. Ich würde meinen, der Krieg gegen den Terrorismus hat die westliche Glaubwürdigkeit in Menschenrecht und Geschlecht entscheidend.
Wir haben die Kritik gehört. Jetzt wollen wir aber wissen, wo der Menschenrechtsrat die Erwartung erfüllt hat und Positives hat können bewirken konnte. Der Botschafter Gremminger berichtet.
Da ist zunächst einmal zu sagen, dass die Schaffung des Menschenrechtsrates im UNO-System zu einer höheren Visibilität, zu einem höheren Stellenwert der Menschenrechte geführt hat. Der Rat trifft sich dreimal pro Jahr zu ordentlichen Sessionen und hat überdies die Möglichkeit, Sondersessionen einzuberufen. Er ist damit besser in der Lage, rasch auf Menschenrechtsverletzungen zu reagieren. Insgesamt tagt der Rat nun 40 Wochen im Jahr. Er ist damit zu einem quasi permanenten Gremium geworden. Dazu gehören eben ordentliche Sessionen, Sondersessionen, Meetings von verschiedenen Arbeitsgruppen, darunter auch die UPR-Arbeitsgruppe. Mit der universellen regelmäßigen Überprüfung, eben der UPR, dieser Universal Periodic Review, in dessen Rahmen jeder Staat seine Menschenrechtsbilanz vorstellt, steht dem Menschenrechtsrat ein innovatives Instrument zur Verfügung, welches das Potenzial hat, zur Verbesserung der Menschenrechte in allen Teilen der Welt beizutragen und dem auch niemand mehr entgehen kann. Also auch die großen Länder werden, die wichtigen Länder, die P5 werden überprüft. Bis jetzt sind 112 Staaten dieser Überprüfung unterzogen worden und unsere Einschätzung dieser ersten UPR-Sessionen fällt grundsätzlich positiv aus. Und das ist eine Einschätzung, die auch von vielen anderen Staaten, dem Hochkommissariat für Menschenrechte und größtenteils auch von der NGO-Gemeinde geteilt wird. Der Menschenrechtsrat wurde von der UNO-Generalversammlung vor allem als Ort der Partnerschaft und des Dialogs konzipiert. Auch die Schweiz unterhält diesen Dialog in Genf, und zwar Tag für Tag mit allen Akteuren.
Wie sieht die aktuelle Lage aus, was die Durchsetzung der Menschenrechte angeht?
Mehr als 60 Jahre nach der Annahme der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 bietet die Durchsetzung dieser Rechte in aller Welt ein sehr ambivalentes Bild. Auf der einen Seite entwickelt sich der Schutz, der internationale Schutz der Menschenrechte in eine erfreuliche Richtung. Wir stellen fest, immer mehr Regierungen gehen rechtlich verbindliche Verpflichtungen ein, indem sie den wichtigsten internationalen Menschenrechtsübereinkommen beitreten. Wir verfügen als internationale Gemeinschaft über Gerichte, die für schwere Verbrechen verantwortlichen Personen bestrafen. Und wir verfügen auch über immer weiterentwickelte politische Mechanismen zur Förderung der Achtung der Menschenrechte, wie eben den Menschenrechtsrat. Auf der anderen Seite stehen wir weiterhin gigantischen menschenrechtspolitischen Herausforderungen gegenüber. Noch immer praktizieren über 70 Länder die Todesstrafe. In ebenso vielen Ländern wird regelmäßig gefoltert. Nach wie vor werden Zehntausende von Menschen willkürlich inhaftiert oder verschwinden spurlos. Und 2/3 der Weltbevölkerung lebt weiterhin in Armut. Damit bleibt Millionen von Menschen das Recht auf Nahrung, Wasser, Gesundheitsversorgung und Bildung verwehrt, ganz zu schweigen von ihrem Recht auf die Teilhabe am politischen Leben und auf die Chancengleichheit.
Theoretisch sieht alles immer einfacher aus. Wie wir alle wissen, können dann bei der Umsetzung einige Schwierigkeiten auftreten. Der Herr Professor Walter Kählin berichtet jetzt über seine Arbeit und seine praktischen Erfahrungen. Es werden aufgezeigt, wieso die Arbeit so schwierig ist und wieso schnell Probleme können auftauchen können.
Was mache ich, als ich ins Amt kam, und es ist ein Ehrenamt, da habe ich mich gefragt, was kann ich tun für 26 bis 50 Millionen Menschen? Ich habe mir überlegt, ich muss sehr strategisch sein, dass das überhaupt Sinn macht, angesichts der Größe des Problems. Und habe mir überlegt, was braucht es eigentlich, damit die Situation dieser Menschen verbessert wird. Es braucht, habe ich mir gesagt, zuerst mal Rechtsnormen. Es gibt ja keine Konvention über die Rechte der Vertriebenen. Es gibt eine Flüchtlingskonvention, die gilt aber nur für Menschen, die eben ihre Länder verlassen haben. Und der erste Schritt hier ist, beizutragen zu einer Stärkung der Normen. Es gibt ja nicht überhaupt nichts. Das sind Menschen und als solche können sie sich auf die Menschenrechte berufen. Und es gibt auch Texte der UNO, die berühmten Richtlinien über die Rechte der Vertriebenen, kein Vertrag, die aber immerhin aufließen, was eigentlich die Menschenrechte sind. Aber das muss umgesetzt werden. Da muss was geschehen, damit das hartes Recht wird. Ich habe mit verschiedenen Staaten, ich denke teilweise mit Erfolg, gearbeitet, sie überzeugen können, dass auf innerstaatlicher Ebene Gesetze nun verabschiedet worden sind oder zumindest nationale Strategien, welche diese Rechte und dann auch die Verpflichtungen ganz konkret der jeweiligen Behörden umschreiben im Hinblick auf einen besseren Schutz der Vertriebenen. Ich habe mitgewirkt auf der Ebene des Europarates für die Erarbeitung, ich denke, wichtiger Empfehlungen des Ministerkomitees für den Schutz der Vertriebenen. Ich habe Input gegeben bei der Erarbeitung des ersten regionalen verbindlichen Vertrages der Konvention der Afrikanischen Union über die Hilfe für und den Schutz von Vertriebenen in den afrikanischen Ländern. Also gewisse konkrete Auswirkungen. Zumindest auf Papier ist der Schutz in diesen Ländern verbessert worden. Bloß Rechtsnormen allein nützen nichts, wenn der politische Wille fehlt, sie umzusetzen. Deshalb der zweite Aufgabenbereich, Tätigkeitsbereich, zu diesem politischen Willen beizutragen, zu versuchen, Regierungen davon zu überzeugen, dass sie wirklich was tun müssen. Hier geht es eigentlich um eine Art Menschenrechtsdiplomatie. Der beste Weg hier ist, wirklich in die Länder zu gehen, mit den entsprechenden Behörden zu sprechen. Ich mache sehr viele Länderbesuche, 45 seit Beginn 2005, davon 17 längere Fact-Finding-Missionen. Aber sogar wo der politische Wille besteht, fehlt es oft, das ist der dritte Punkt, an der Kapazität. Und das ist zunehmend ein Problem. Viele der Länder, die betroffen sind von großen Vertreibungen, sind Failed States, Staaten, in denen die Institutionen am Zusammenbrechen sind. Und da braucht es halt eben Stärkung der Kapazitäten. Ich mache Ausbildung für Regierungsbeamte jedes Jahr in San Remo, einen Kurs von einer Woche. Ich habe verschiedene, wenn man so sagen will, Werkzeuge geschaffen, Handbücher, Anweisungen, in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern, etwa wie man solche Gesetze, Strategien entwickelt, wie man umgehen soll mit dem Schutzrecht in Situationen von Naturkatastrophen. Wir haben mit schweizerischer Unterstützung, wir haben das vor zwei Wochen hier in Bern auch vorgestellt, ein Handbuch entwickelt für Mediatoren in Friedensverhandlungen. Wie kann man sicherstellen, dass die Stimme der Vertriebenen berücksichtigt wird in Friedensprozessen und was sollte in Friedensverträgen drin sein, damit diese Leute auch zurückkehren und sonst eine Lösung finden können.
Weitere Defizite und institutionelle Grenzen werden vom Herrn Gremminger und dem Herrn Kähin erläutert.
Lassen Sie mich zu den Defiziten kommen. Wo, welchen Herausforderungen stellen wir heute in erster Linie gegenüber? Die Plenumsdebatten und Revolutionsverhandlungen stehen weiter wie im Vorgängergremium der UNO-Menschenrechtskommission noch immer häufig im Zeichen einer Blockbildung. Blockbildung insbesondere zwischen den Mitgliedern der Organisation der Islamischen Konferenz und der afrikanischen Gruppe auf der einen Seite sowie der EU und der anderen westlichen Ländern auf der anderen Seite. Die Schweiz setzt sich ihrerseits für den Dialog und für Stellungnahmen ein, die diese Blockbildung umgehen. Wir sehen uns also, und das scheint mir sehr zentral für unsere Politik der letzten Jahre, als Brückenbauerin als Bridgebuilder zwischen den Extremen dieser beiden hauptsächlichen Fronten. Also die Blockbildung als erstes Defizit. Zweitens Sonderberichterstatterinnen und Sonderberichterstatter, die sich mit Menschenrechten in Bezug auf bestimmte Länder oder Themen befassen, werden vermehrt Verhaltensvorgaben auferlegen. Zudem wird teilweise versucht, die Autonomie des Hochkommissariats für Menschenrechte einzuschränken, via Steuerungsvorgaben durch den Menschenrechtsrat. Drittens, es besteht die Tendenz der Menschenrechtssituation im Kontext des israelisch-palästinensischen Konflikts mehr Beachtung zu schenken als etwa anderen Spannungsgebieten. Diese Fokussierung auf den Nahostkonflikt hat mehrere Gründe, dürfte aber auch darauf zurückzuführen sein, dass der Sicherheitsrat als hauptsächlich mit diesem Konflikt befasstes Gremium in dieser Frage bisher wenig Handlungsfähigkeit bewiesen hat. Und viertes Defizit, während die thematischen Mandate bisher nicht in Frage gestellt wurden, sind bei den länderbezogenen erhebliche Rückschläge zu verzeichnen. Insbesondere wurden Mandate zur Überprüfung der Lage in Kongo und in Liberia aufgehoben und auch diejenigen zu Somalia und zu Burundi zeitlich befristet. Die Gegner jeglicher Ländermandate führen als Argument oft die universelle regelmäßige Überprüfung, also die UPR ins Feld, der sich jedes Land unterziehen muss. Es gilt daher in den kommenden Jahren ein besseres Gleichgewicht zwischen diesen Instrumenten zu finden und deren Komplementarität stärker zu betonen. Zudem sollte der Menschenrechtsrat neben Resolutionen und Sonderberichterstattung auch sehr viel kreativer andere Instrumente, über die er theoretisch verfügt, einsetzen, um auf kritische Ländersituationen zu reagieren.
Auch wenn man einiges verbessern kann, wir müssen sehen, der Menschenrechtsrat hat gewisse institutionelle Grenzen dessen, was er tun kann, was die Wirksamkeit ist. Aus der Sicht hier eines Mandatsträgers ist eine erste institutionelle Grenze der relativ schwache Support, die schwache Unterstützung, die wir bekommen. Für die doch ziemlich große Aufgabe, die ich eigentlich habe, bekomme ich von der UNO eine Person im Hochkommissariat für Menschenrechte, die für mich arbeitet, und es werden mir 2 Länderbesuche pro Jahr bezahlt. So kann man nicht arbeiten. Man kann damit eingehen, ich bin hier in der glücklichen Lage, viel Unterstützung zu bekommen von außen, von verschiedenen Seiten, inklusive der Schweiz, und ich möchte hier der politischen Abteilung 4 ausdrücklich danken für die großzügige Unterstützung, die ich hier bekomme. Unterstützung auch, indem ich mit anderen UNO-Organisationen zusammenarbeite, mit der OCHA, mit der UNHCR. Zweite institutionelle Grenze, der Rat, das sind letztlich Diplomatinnen und Diplomaten, der rät, aber kann kein Follow-up machen im Feld. Und dort entscheidet sich, ob die Menschenrechtssituation sich verbessert oder nicht. Nicht im Konferenzraum in Genf. Da fehlt ein Mechanismus, da fehlt die Erfahrung, da fehlt der institutionelle Rahmen dafür. In meiner Situation konnte ich das teilweise ausgleichen. Ich arbeite sehr eng zusammen mit den sogenannten UN Country Teams, also der UN in den betreffenden Ländern, mit Organisationen wie UNHCR und andere, aber viele andere Mandatsträger haben diese Möglichkeit nicht. Dritter Punkt, wir haben es gehört, der Menschenrechtsrat hat keine Sanktionsmittel. Er kann, wenn er will, harte Worte aussprechen, aber darüber hinaus fehlt es. Und schließlich, intergouvernementale Mechanismen sind ausgerichtet auf Partner, eben intergouvernemental, dass man Regierungen hat, die überhaupt was ändern könnten. Und gerade bei den Vertriebenen sind wir sehr oft in Failed States, wo diese Partner fehlen und wo der Mechanismus der intergouvernementalen Diskussionen deshalb an Grenzen stoßen muss.
Wie wir gehört haben, gibt es verschiedene Probleme. Da wären mal die institutionellen Grenzen, die Blockbildung, Verhaltensvorgabe, mandatische Rückschläge, schwache Unterstützung, keine Sanktionsmittel, nicht genügend Partner oder Mittel für die parlamentarische Umsetzung. Trotz dieser negativen Aspekte Wie wird der Menschenrechtsrat von den NGOs beurteilt?
Es kommt heraus, die NGOs beurteilen den beratenden Ausschuss und natürlich vor allem auch das Instrument der Sonderberichterstatter als sehr positiv. Es sind Instrumente, die sehr zugänglich sind für die NGO-Sicht und die auch ausgezeichnete Grundlagen erarbeiten, mit denen verschiedenste NGOs arbeiten, auch im Umweltbereich, auch im Entwicklungsbereich. Ich erinnere an den Sonderberichterstatter Recht auf Nahrung und so weiter, der eine gewisse Prominenz heute in Entwicklungs-NGOs genießt. Die NGOs beurteilen auch die UPA, diese Peer Reviews der Mitgliederstaaten, an sich als gut, grundsätzlich gut. Die Resultate, die rauskommen, sind nur sehr mäßig. Die Bereitschaft der jeweils begutachteten Staaten, auf die Empfehlungen einzugehen, die ist zwischen 0 bis sehr klein.
Make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar bone, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man flow. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
Was der Menschenrechtsrat in Zukunft besser machen will und wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, gehört ihr jetzt.
Aber was wir tun können, wir können natürlich glaubwürdiger werden, die westlichen Staaten in der Bereinigung und in der Korrektur dieser außenpolitischen Fehler und Praktiken. Das würde den Druck zur Einhaltung der Menschenrechte in anderen Weltgegenden entscheidend stärken.
Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und möchte ganz kurz nochmals 5 Aspekte auflisten, auf die wir besonders achten in diesem Review-Prozess, aber auch ganz grundsätzlich in unserer Arbeit im UNO-Menschenrechtsrat in nächster Zeit. Erstens, wir werden weiterhin sehr beschäftigt sein, sehr bemüht sein, den sachlichen Dialog über die regionalen Gruppengrenzen hinweg zu fördern und dafür die Zusammenarbeit mit den moderaten Staaten anderer Regionen zu suchen. Zweitens, wir möchten in der Kommunikation über den Menschenrechtsrat zwar transparent die Defizite, die Herausforderungen herausstreichen, aber eben auch die positiven Seiten seiner Arbeit erwähnen und würdigen. Wir möchten nicht, dass der Menschenrechtsrat so quasi einer self-fulfilling prophecy erfolgen, dasselbe Schicksal erleidet wie die UNO-Menschenrechtskommission, dass sie nämlich quasi auf der Ebene der Reputation diskreditiert wird und dann deshalb nicht mehr arbeiten kann, weil sie ist. Drittens, wir werden von schweizerischer Seite weiterhin sehr, sehr stark fokussieren, einerseits auf den Sonderberichterstattung, thematisch, geografisch und auf der universellen regelmäßigen Prüfung der UPA. Beides halten wir für äußerst wichtige, aber immer verbesserungswürdige Instrumente. Viertens, ich habe es bereits angetönt, Autonomie des Hochkommissars der Menschenrechte muss gewahrt werden. Und fünftens wollen wir weiterhin, auch wenn es schwierig ist, auf eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen UNO-Menschenrechtsrat und dem Weltenausschuss der UNO-Generalversammlung hinarbeiten.
Als letztes kommen wir jetzt noch zur Schweiz. Wie wird in der Schweiz Ihr Bemühen im Menschenrechtsrat beurteilt? Der Herr Nickli erzählt.
Kommen wir schließlich auf unser Land, das wie gesagt eine sehr gute Menschenrechtsaußenpolitik verfolgt und in der Innenpolitik ein bisschen dadurch behindert ist, dass es glaubt, dass es das Paradies der Menschenrechte sei. Nicht die Alpenrepublik, die das alles schon seit ewiger Zeit macht und tut. Wir sahen das besonders zum Beispiel bei der Länderprüfung Schweiz. Da wurden dann Empfehlungen an die Schweiz gerichtet. Die Schweizer Regierung, und sie hätte sich dabei durchaus auf eine gute Mehrheit im Parlament stützen können, wahrscheinlich zeigte sich äußerst zurückhaltend gegenüber diesen Empfehlungen.
Wie gehört, gibt es auch hier noch Verbesserungsmöglichkeiten. Auch bei der Diskussion, die nach dem Referat hat stattgefunden hat, hat die Zuhörerin einen Verbesserungswunsch an die Schweiz über die innerstaatliche Umsetzung der Menschenrechtsverpflichtungen geäussert. Wenn der Staat Verträge abschließt, trägt das Parlament Verantwortung, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen und durchzusetzen.
Wir sind am Schluss von unserer Reportage angelangt und möchten noch kurz das Wichtigste zusammenfassen. Der Menschenrechtsrat trifft bei der Umsetzung ihrer Projekte auf einige Probleme, wie zum Beispiel die Blockbildung oder die Verhaltensvorgabe. Auch eingeschränkt werden sie institutionell. Da sie keine Sanktionsmittel, schwache Unterstützung und fehlende Partner oder Mittel haben. Aber im Grossen und Ganzen ist die Arbeit des Menschenrechtsrats positiv, auch wenn die Ergebnisse bis jetzt noch mässig sind. Es gibt immer noch viele Länder, wo die Menschenrechte nicht vollständig gewähren. Aber man ist bemüht, auch das zu ändern.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them. And think they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.
Jetzt aber zuerst mal zur Frage, was ist der Menschenrechtsrat überhaupt? Der Herr Wehrli berichtet.
Am 15. März 2006 beschloss die UN-Generalversammlung die Gründung des Menschenrechtsrats und mit konstituierender Sitzung vom 19. Juni 2006 trat das neue UN-Gremium in Genf erstmals zusammen. Der Menschenrechtsrat löste im Rahmen der von UN-Generalsekretär Kofi Annan vorangetriebenen Reform der Vereinten Nationen die vormalige UN-Menschenrechtskommission ab. Nachdem die institutionelle Konsolidierung im Juni 2007 abgeschlossen wurde, versuchte sich der Menschenrechtsrat, ein Nebenorgan der UN-Generalversammlung, seither auf sein Mandat zu konzentrieren. So hat er die Neuerungen wie die universelle regelmäßige Überprüfung, der sich alle Staaten unterziehen müssen, vollumfänglich umzusetzen, die Kapazitäten zur technischen Unterstützung zu stärken, die Erziehung und Bildung im Bereich der Menschenrechte zu fördern und gleichzeitig für deren bessere Einhaltung in der Welt zu sorgen. Die Schweiz ist als aktives UNO-Mitglied bemüht, den Menschenrechtsrat in seiner Aufgabe zu unterstützen. Trotz eines sehr schwierigen Umfeldes gelang es, die weitgehend diskreditierte Vorgängerin durch einen neuen und vor allem aufgewerteten multilateralen Mechanismus zu ersetzen. Das ist die grundsätzlich positive Ausgangslage.
time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.